Er ist über 190 Jahre alt, existiert vermutlich so lange wie unser ältester Kaktus und vielleicht ist er sogar die am meisten verbreitete Kakteenveröffentlichung der Welt. Aber darüber muss ich nochmal nachdenken. Ich bin Ulrich Hage. Herzlich willkommen zum Kaktus-Podcast, Episode 24. Und es geht heute, ich erzähle Geschichten über den Kakteen-Hage-Katalog. Der erste Katalog ist nachweisbar aus dem Jahr 1800, ich glaube 24 oder 26 war das. Damals hat Friedrich Adolf Hage sein erstes Preisverzeichnis veröffentlicht. Und aus dieser bescheidenen Liste entwickelte sich über im Laufe der Jahre, beziehungsweise eigentlich Jahrhunderte, entwickelten sich umfangreiche Kataloge, aus denen noch heute unter anderem Erstbeschreibungen zitiert werden. Aber auch sonst ist es ganz spannend, in den historischen Werken mal rumzublättern. Unsere Geschichtsschreibung, die zeichnet ein ziemlich lückenloses Bild von den Katalogen aus dem letzten Jahrhundert, aber eigentlich ist es ja sogar mehr als das. Lediglich in der Zeit um den Zweiten Weltkrieg, da bin ich mir nicht so ganz sicher, ob die damals üblichen 2 bis 3 Kataloge tatsächlich auch im Jahr erschienen sind. Das Problem war damals, also ja, es war Krieg, das Papier war rationiert und am Ende dieser Zeit, also am Ende des Dritten Reiches, wurden die Kakteen als unarisch, das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, unarisch, also nicht dem deutschen Geist entsprechend, eingestuft und verboten. Und besonders aus diesem Grund hätte es mich echt gebissen, wenn wir 2020 das nicht geschafft hätten, einen Katalog zu veröffentlichen. Und das, wo doch die Ahnen in wirklich denkbar schlimmeren Szenarien daran festgehalten haben. Das Thema Katalog ist natürlich auch in einem anderen Zusammenhang noch ein bisschen brisant. In meinem Katalogregal liegt die offiziell letzte Ausgabe des Otto-Kataloges aus dem Jahr 2019. Und auch der von mir sehr geliebte IKEA-Katalog ist im vergangenen Jahr in die Geschichte eingegangen. Dass es den nicht mehr geben wird, das hat mich wirklich erschüttert und damit bin ich wahrscheinlich nicht ganz alleine. Und ich habe mich gefragt, ist unser Papierkatalog denn eigentlich noch zeitgemäß? Ist es Zeit, dem allgemeinen Trend zu folgen und zu sagen, wir sind online und das muss genügen? Und als ich das mir selber mal gesagt habe, hat sich in mir also ziemlich deutlich, merklich etwas gewehrt. Und trotzdem, die Frage, der will ich jetzt mal nachgehen. Ich weiß, dass unser Katalog ein ziemlicher Anachronismus ist, und zwar in verschiedener Hinsicht. Viele Kakteenleute sind schon seit langem im digitalen Zeitalter angekommen. Viele von ihnen deutlich länger als andere. Und als wir in den 1990ern unsere erste Webseite gestartet hatten, damals war das noch ziemlich exotisch und wie war das, irgendein kluger Mensch hat gesagt, das wird sich nicht durchsetzen. Und wir waren auch damals ziemlich alleine. Die Digitalisierung passierte aber ausgerechnet in der Kakteenwelt schneller als in anderen Bereichen. Also so ist zumindest mein ganz persönlicher Eindruck. Und ich habe auch eine Erklärung dafür. Also ich vermute, weil es einfach der internationalen und überregionalen Kommunikation, das hat einfach die Kommunikation in unserem Fachgebiet deutlich erleichtert. Also viele Kakteen-Leute unterhalten sich einfach über Länder oder Kontinentalgrenzen hinaus. Und das habe ich eben auch lange Jahre beobachtet und das auch im Vergleich zum normalen Gartenbau. Oder in anderen Branchen, in denen Online und Co. jetzt irgendwie als die neue Sau der heiße Scheiß durchs Dorf getrieben wird. Wir sind im Moment also dabei, uns um das, was wir bis jetzt gemacht haben, zu kümmern und dafür zu sorgen, dass das also besser und optimaler wird. Und ganz speziell, dass es uns also wie im vergangenen Jahr also nicht nochmal an die Belastungsgrenze bringt, Weil das ist also durchaus im Moment herausfordernd, nicht nur wegen Corona, sondern einfach, ja, weil Menschen und ja, Dinge sich offensichtlich gründlich ändern. Und ja, und na klar, also besonders in dem Hinblick haben wir uns dann eben auch gefragt, also Katalog, braucht es den tatsächlich noch auf Papier? Wir bekommen also seit einigen Jahren, es ist nicht so lange her, aber also so seit, ich denke mal, 5, 4, 5, 6 Jahren ungefähr, kriegen wir nach dem Katalogversand nette Mails oder Anrufe, so nach dem Motto, also oh, das ist aber nett von euch, dass ihr mir euren neuen Katalog geschickt habt, aber ich bestelle sowieso über den Shop und da brauche ich jetzt keinen gedruckten Katalog mehr, also braucht ihr mir nicht mehr zu schicken. Zu Anfang war ich unsicher, ob das jetzt eine Trendwende ist. Und auch in der Familie haben wir dieses Thema heiß diskutiert. Und ich muss ganz ehrlich sagen, also ich war jetzt nicht wirklich in der Überzahl. Also wir waren, es gab keine Mehrheit eigentlich dafür, sondern eigentlich war so die Aussage, Mensch, das ist ein Riesenaufriss, den wir da jedes Jahr zweimal machen, um den Katalog zu machen. Schenkt du. Das, also können wir uns doch eigentlich schenken, muss doch nicht mehr sein. Aber ich habe inzwischen gelernt, es gibt immer noch sehr viele Kakteenfreunde und Kunden, die zu den älteren Semestern zählen. Die schicken uns Briefe oder Faxe oder rufen ganz altmodisch bei uns an und die haben keine E-Mail. Ja, sowas gibt es tatsächlich noch. Und dann gibt es noch die Menschen, die also Buchstaben lieber auf Papier lesen, statt auf dem Bildschirm oder im Reader. Ich zähle mich ehrlich gesagt übrigens auch dazu, obwohl ich also die Technik durchaus mag. Ich mag es aber auch, wenn das Umblättern echte Geräusche macht. Und deswegen, also nur unter anderem deswegen, drucken wir unseren Katalog weiter auf Papier und schicken ihn in die ganze Welt. So wie das meine Vorfahren auch schon gemacht haben. Und wir machen den Katalog selbst. Kataloge werden heute meistens von Agenturen gemacht, weil die kennen sich damit aus, sind spezialisiert und wissen ganz genau, was der Kunde oder der Auftraggeber lesen wollen. Wir ticken da ein kleines bisschen anders und wenn wir erzählen, dass wir unseren Katalog komplett selber machen, dann ernten wir regelmäßig ungläubige Blicke. Also mit selber machen ist natürlich nicht gemeint, dass wir selber drucken, das macht dann immer noch die Druckerei, aber die ganze Vorbereitung, alles was davor laufen muss, das machen wir tatsächlich eben noch selbst. Ja, und unser Katalog, der ist nicht aus der Hand eines Profi-Katalogmachers und das sieht man ihm tatsächlich eben auch an. Und manches, was also zum Handwerkszeug von einem Katalogprofi gehört, das machen wir nicht. Das eine, weil wir es noch nicht besser können, also das gibt es durchaus. Und das andere, weil wir es einfach nicht wollen. Und Katalog selber machen ist übrigens gar nicht so ungewöhnlich. Also eine Reihe von sehr guten Katalogen tragen deutlich die Handschrift ihrer Unternehmer. Also die Macher sind dann meistens auch der Kopf des Unternehmens. Und ich habe da zum Beispiel an meinen Kräuterkollegen Daniel Rühlemann gedacht, der macht also auch einen wunderbaren Katalog. Es gab früher auch mal ein Video dazu, das habe ich aber jetzt bei der Recherche nicht mehr gefunden. Da haben sie also mal erklärt und gezeigt, die ganzen Schritte, wie das also so, wie der sich so entwickelt und was da alles gemacht werden muss. Da musste ich also auch ein bisschen schmunzeln, weil das habe ich gleich auch an unsere Prozesse gedacht. Oder ein anderer Katalog, den ich also auch sehr geschätzt habe früher, also jetzt sieht das ein bisschen anders aus, aber früher war ich also ein ganz großer Fan des ursprünglichen Merkheftes von 2001. Da waren immer coole Texte und also einfach geniale Abbildungen drin. Und also die meisten Sachen, die ich bei 2001 gekauft habe, habe ich gekauft, weil also mich die Geschichten einfach so begeistert haben. Also in beiden Fällen sind Menschen am Werk, die sich einfach in ihrer Materie richtig gut auskennen und eben wunderbar Geschichten erzählen können. Ist genau mein Ding. Und ich habe heute mich gerade durch Rezensionen der besten Kataloge des Jahres 2020 gelesen. Und was und wie unter anderem Martin Groß-Albernhausen schreibt und unter die Lupe nimmt, das fand ich also wirklich faszinierend. Der hat sich über die Details und die Gestaltung der Blattwerke von Grüner Erde, Free Tree, Gerstecker Atelier Goldener Schnitt hört, hört. Die sind übrigens 50 Jahre geworden letztes Jahr. Und Ebrosia 20 Jahre. Darüber hat er sich also ausgelassen. Er hat gelobt und die Sachen, die er also nicht so genial fand, ist er durchaus auch angekreidet. Und ich finde das immer wieder sehr spannend und lehrreich. Also gerade solche, ja, Kataloge, Dickschiffe sozusagen, mal auch so aus professioneller Sicht unter die Lupe zu nehmen, da kann ich also auch immer ganz viel lernen. Und ich habe also für unseren nächsten Katalog gleich schon wieder 3 Ideen dort mit eingesammelt, weil die Vorbereitung für den nächsten Katalog läuft natürlich schon wieder. Konkret bedeutet es aber eben nicht nur Ideen sammeln, sondern eben auch ganz praktische und handfeste Kaktusgärtnerarbeit. Und ich will mal kurz zusammentragen, was das ganz konkret eben auch wirklich bedeutet. Wir sind jetzt also mittendrin im Winter noch. Also wir sind gerade im Januar noch des Jahres 2021, das Jahr ist noch ganz frisch. Und was wir jetzt im Moment machen, also Samen muss gereinigt werden, den wir geerntet haben. Der wird im Ganzen über getrocknet und der wird dann, wenn er gereinigt ist, wird er in Tütchen gezählt. Das ist also Handarbeit. Und alles, was wir also nicht selber machen, da warten wir also händeringend manchmal auf Samensendungen aus der ganzen Welt. Ich war am letzten Freitag beim Zoll, da habe ich also ein Paket von Mesa Garden dort befreit, das also vor 4 Monaten, sage und schreibe, in Belen abgeschickt worden ist. Also das kostet manchmal Geduld und natürlich auch eine Stange Geld, bis das dann also hier bei uns angekommen ist. So, dann ist natürlich ganz wichtig, also Dreh- und Angelpunkt, unsere Pflanzen, die werden vermehrt. Die müssen also pikiert werden, umgetopft, es werden Stecklinge geschnitten, die werden gegossen, gepflegt und so weiter und so fort. Da sind wir also das ganze Jahr bei uns in den Gewächshäusern unterwegs und kümmern uns drum. Und alles, was wir nicht selber machen können, das kaufen wir dann bei Gärtnerkollegen ein. Beispielsweise Echinocereus oder Gymnos mit einer ganz besonders ausgeprägten Bedornung, die kommen dann aus Kalifornien, weil die dann einfach farbenprächtig und richtig fette Dornen haben. Oder was mir noch so einfällt, Baobab aus dem Senegal. Die sind immer gleich ratzfatz weg, also die schaffen es oft gar nicht bis in den Katalog, weil die einfach so nachgefragt sind. Oder Adenium-Hybriden aus Thailand oder abgefahrene Astrophyten aus Japan. Also man sieht so ein bisschen, das ist also ein ziemlich weites Feld, mit dem wir uns da beschäftigen. Und dann muss natürlich das ganze Angebot für den Verkauf auch vorbereitet werden. Und es muss genau dorthin geräumt werden, wo es hingehört. Und dafür müssen wir also unter anderem ganz viele, ich weiß gar nicht wie viel, 100.000 Etiketten drucken und in die Töpfe stecken. Also kann man sich vorstellen, was da an Arbeit drin steckt. So, das waren die Pflanzen. Als nächstes fallen mir die Bücher ein. Und das war also jetzt auch zuletzt eine sehr spannende Story. Die Bestellung aus Südafrika oder nach England, aus England hierher nach Deutschland zu bekommen. Die Hälfte unserer Bücher, unter anderem also die signierten Gymnocalycium-Bücher von Graham Charles, die haben also eine ganze Weile, also mehrere Tage im Stau vor dem Kanaltunnel verbracht. Und ich war echt heilfroh, dass wir zu der Zeit also gerade keine Pflanzen ins Vereinigte Königreich geschickt haben, sondern dass wir da also rechtzeitig aufgehört haben damit. Und dort hat der Brexit übrigens also auch für uns einige Spuren hinterlassen, also darunter eine ganze Menge ziemlich verunsicherter britischer Kakteenfreunde, die uns jetzt fragen, ob wir überhaupt noch nach Großbritannien Pflanzen schicken. Machen wir natürlich. So, und dann noch ein ganz wichtiger Punkt, Erde mischen und abfüllen. Das ist also so ein ganz dicker Brocken im Moment. Ist der Bedarf an Erde irgendwie immens und ich habe keine Planung mehr, wie viel Tonnen Heiko Beck, also der Meister unserer Erden, im letzten Jahr bewegt hat. Ich kann das also wirklich nur erahnen. Und wir haben also jetzt vorgesorgt, also unser ganzer Parkplatz steht im Moment voller Erdpaletten, große Säcke und also ist alles voll. Und auf jeden Fall haben wir also, ich hoffe, das toi toi toi, genügend Erde für das nächste halbe Jahr, weil wir haben schon gesagt bekommen, also wir werden in der Saison keine Lieferung bekommen können. Das heißt also, wenn da dieses Jahr wieder so ein Riesenbedarf ist, dann sieht es relativ mau aus mit Nachschub. Und daneben schrauben wir auch schon wieder an neuen Erdrezepten. Aber darüber, also das kann ich jetzt nur mal so ganz pauschal sagen. Was Genaueres kann ich da noch nicht verraten dazu. Und daneben gibt es natürlich noch mehr Geschichten neben der Erde. Also ich denke jetzt mal an was Ungewöhnliches, den Schnaps zum Beispiel. Wenn da bei uns der LKW auf dem Hof rollt und eine ganze Palette Tequila oder Rum da entladen wird, dann rollen unsere Nachbarn auch schon mal fragend mit den Augen. Das gibt dann immer Diskussionen hier auf der Kaktusfarm. Und auch bei den anderen Sachen wird es also zunehmend international. Zum Beispiel unsere kleinen Gewächshauslüfter, die jetzt im Moment im Winter die Pilzsporen im Gewächshaus im Schach halten, die kommen von einem kleinen Hersteller aus China. Und aber auch bei anderen Sachen gibt es also Zitterpartien bis zur letzten Minute oder darüber hinaus. Das letzte Erlebnis, das ist das neu entwickelte Biplantol für Kakteen und Sukkulenten. Das war eigentlich für den dritten Advent geplant, dass wir das also da in unser Regal schieben dürfen. Dann gab es aber Verzögerungen bei der Anmeldung beim Bundesamt für Reaktorsicherheit und jetzt rechne ich damit, dass also die erste Lieferung hoffentlich spätestens Mitte Januar hier bei uns eintrifft. Ja, oder es gibt natürlich auch andere Engpässe. Ich habe schon erzählt, also mit der Erde hat sozusagen das Schicksal im letzten Frühjahr mit dem Toilettenpapier geteilt. Und es gab aber auch andere Sachen. Also das Bi-58N war plötzlich mal wieder nicht lieferbar. Und ja, das ist also dann immer, da gibt es dann bei uns Herzklopfen, dass wir dann wirklich die Sachen auch rechtzeitig alle wieder hier am Start haben. Und wenn dann alles da ist und vorbereitet ist, also oder zumindest auf dem Weg, dann haben wir also sozusagen alles zusammengetrommelt bei uns im Computer und dann kümmern wir uns noch um das Feintuning, dann checken wir also die Feldnummern, gucken, ob die Standortangaben korrekt sind. Das ist nämlich gar nicht so einfach. Was weiß ich, in Argentinien muss man dann schon genau hingucken, wie wird denn das jetzt geschrieben. Und ich bin ja noch nicht dort gewesen, also von daher sind also da manchmal fehlerhafte Angaben oder Schreibfehler für uns auch gar nicht so leicht rauszufinden. Da ist aber meine Mutter Spezialistin, die schlägt dann immer in ihrem großen Lexikon nach und kommt dann immer und sagt, guck doch nochmal, ob das wirklich stimmt. Und manchmal müssen wir dann die Leute auch anschreiben und fragen, sag mal, wo bist denn da schon wieder gewesen? Ja, und dann muss ich noch die ganzen Geschichten schreiben. Die Notizen dafür, die sammle ich also das ganze Jahr über und dann muss ich also anfangen, alles nochmal zu recherchieren, Informationen zusammenzutragen und zu prüfen. Und in der Regel haben also die letzten Tage dann meist noch ein paar Nachtschichten mit an Bord. Und das war also mehr als einmal, dass ich also mit der Druckvorstufe, also die Leute, das sind die Leute, die dafür sorgen, dass der Katalog dann hinterher auch gedruckt werden kann. Mit denen musste ich dann also verhandeln und musste meine Deadline dann um ein paar Stunden verschieben, dass ich also wirklich auch fertig werde mit dem Katalog und die auf der anderen Seite, weil die einen sehr eng getakteten Zeitplan haben immer, dass die also dann auch das noch drucken können. Ja, und wenn ich fertig bin nach den letzten Nachtschichten sozusagen, dann setze ich mich meist noch ins Auto und fahre meinen Daten hinterher. Also die sind dann meistens schon über Internet in der Druckerei und ich fahre dann auch in die Druckerei. Und wenn ich angekommen bin, dann werde ich dort mit einem Kaffee begrüßt und dann kann ich zuschauen, wie diese riesengroßen Rollen-Offset-Maschinen die ersten Makulaturexemplare ausspucken. Das heißt also, da werden immer der sogenannte Vorlauf gedruckt. Da sind dann also noch Farbkleckchen drauf und alles mögliche andere, aber die brauchen die praktisch, damit die also die ganze Druckstrecke dann einstellen und dann stehen die Profis da an großen Tischen und die messen dann Farbdichte und Strichstärken und drücken irgendwie gefühlt auf eine Million Knöpfen rum und irgendwann ist dann alles richtig und dann geht's los, dann treten die aufs Gas und das ist für mich immer ganz erhebend, also wenn diese Maschinerie dann hochfährt und also unter Vollgas dann die Kataloge da durchhämmert, das ist echt Wahnsinn. Und das Ganze dauert also eine Viertelstunde und dann ist der Zauber vorbei. Also länger dauert es nicht, um 20.000 Kataloge da zu drucken. Und dann fahre ich nach Hause und dann falle ich glücklich ins Bett. So ist das. Ja. Und was war, also es gibt noch einen anderen Grund, also da, das war jetzt sozusagen so dieses Herzblut, was da drin steckt, aber es gibt noch einen anderen Grund. Der Katalog, der ist für mich und für uns also auch nicht nur eine Auflistung das von dem, was es bei uns gerade im Gewächshaus gibt, also was wir gerade anbieten, sondern wenn ich also die alten Kataloge angucke, dann ist das auch irgendwie ein Sprachrohr und es ist ein Zeitzeugnis, also fast schon ein Geschichtsbuch. Und das ist also, ich finde das total spannend. Und ja, natürlich, also da steht nur irgendwie die Spitze des Eisbergs drin. Das ist ja so ein bisschen, also mir kam so der Gedanke, das ist so ein bisschen wie ein Lebenslauf. Vielleicht ein bisschen mehr auch. Ja, und bei Lebenslauf, da gibt es eine schöne Anekdote. Als Kind hat mir meine Cousine mal erzählt, sie muss jetzt gerade ihren Lebenslauf schreiben. Und ich habe dann, also für die Schule, und ich habe wochenlang danach nicht schlafen können, weil ich immerzu vergessen habe, was es letzten Donnerstag im Kindergarten zum Mittag gab. Und ich konnte mich auch nicht mehr genau daran erinnern, was ich mit dem Kiefernast bei der letzten Wanderung am vorletzten Samstag gemacht habe. Also so diese Sachen, die muss man sich ja merken, wenn man dann einen Lebenslauf schreiben muss, wenn ich in der Schule bin. So, also das hat mich also total fertig gemacht. Ja, also so Spitze des Eisbergs. Aber zurück zum Katalog. Also Menschen, die sich sehr intensiv mit den Katalogen beschäftigen, die können nämlich da also eine ganze Menge auch zwischen den Zeilen lesen. Und also einfach indem man Informationen vergleicht, kriegt man da Sachen raus. Also zum Beispiel, wann ist eine Pflanze bei wem zum ersten Mal angeboten worden? Oder wie wird eine Pflanze oder die Blüte davon beschrieben? Und das ist also, ich finde das total spannend, sowas eben in den Katalogen zu finden. Und vorhin ging es ja um Katalogrezensionen. Und ich habe hier noch was Ähnliches. Das ist allerdings jetzt keine zeitgenössische Rezension, sondern die ist schon ein paar Jahre alt und die bezieht sich also gleich auf mehrere verschiedene Kataloge. Ich zitiere. Das Hauptverzeichnis über Samen und Pflanzen von Herrn Hage und Schmidt in Erfurt wird wohl an Reichhaltigkeit von keinem irgendeiner Firma Europas übertroffen. Dasselbe enthält in Bezug auf Samen aller Arten und Raritäten, welche im In- oder Auslande im Handel vorkommen und von vorgenannter Firma bezogen werden können. Sowohl landwirtschaftliche Samen als Samen von Sommergewächsen, Ziergräsern, Freilandstauden, Topfgewächsen, Wald- und Gehölzsamen. Die Zahl der im Verzeichnisse offerierten Samen von Arten und Varietäten beläuft sich auf nicht weniger denn 13.567. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Die Zahl der Neuheiten von Samen, Arten und Varietäten für 1869 mit Einschluss einiger selten vorkommenden wertvollen Spezies 227. In dem Pflanzenkatalog ist es namentlich die Abteilung für Blumenzwiebeln und Knollengewächse, welche unsere Aufmerksamkeit in Anspruch nimmt. In dieser Abteilung finden wir eine bedeutende Anzahl sehr seltener Pflanzen offeriert, wie zum Beispiel Cyrtanthus macani, Litonia modesta, Sandersonia aurantiaca und viele andere dergleichen. Das Verzeichnis ist mit sehr großem Fleiß und großer Korrektheit angefertigt und zu vielen empfehlenswerten wie interessanten Pflanzen sind Abbildungen beigegeben, sodass man mit Recht ein illustriertes nennen kann. Denn dasselbe enthält nahezu an 130 Lithografien, außerdem den Beispielen zur Bepflanzung von kleinen Beeten in Rosenparterres, die für so manchen Blumenfreund von großem Werte sein dürften. Das Verzeichnis von 1869 des Herrn Friedrich Adolf Hage Junior in Erfurt, das sind wir, eine beinahe 50 Jahre im besten Renommee stehende Firma, enthält in großer Anzahl die besten, empfehlenswerten und gangbarsten Gemüse-, Feld-, Wald- und Blumensämereien. Eine Zusammenstellung sämtlicher Florblumen, Seite 11 bis 14 des Verzeichnisses, die Hauptzierde eines Gartens dienen, empfehlen wir bestens, ein solches Verzeichnis erleichtert den Blumenfreunden die Auswahl sehr. Unter den Neuheiten, welche in diesem Jahre in den Handel kommen, enthält das Verzeichnis eine ganze Anzahl, die wir aber auch in den Verzeichnissen mehrerer anderer Erfurter Samenhandlungen verzeichnet finden. Namentlich in dem von Ernst Benari, Ferdinand Jülke Nachfolger, Platz und Sohn und anderer. Außer Sämereien werden in dem Verzeichnis von Friedrich Adolf Hage Junior auch Pflanzen offeriert, unter diesem mehrere Neuheiten vom Jahr 1868, wie Abutilon thompsoni, Achriatis bourbonica, Ampelopsis feitschi, diverse Croton, Passiflora trifasciata, dann eine Auswahl von schönen Pflanzen des Kalt- und Baumhauses aus früheren Jahren, ferner Stauden, Zierbäume, Sträucher, Erdbeeren, Fruchtstauden und dergleichen. Es ist ein reichhaltiges, sehr genau und korrekt angefertigtes Verzeichnis, das wir wie die anderen den Blumenfreunden zur Durchsicht empfehlen. Wow, das ist mal geil, oder? Ja, also dazu muss ich natürlich sagen, auch wenn wir heute Kakteenhage heißen, wir haben also beileibe nicht immer nur Kakteen gemacht, sondern man hat es gehört. Es gab also eine ganze Menge andere Sachen und ich weiß aus diesem Jahr, das Kakteenverzeichnis, das ist separat gewesen. Deswegen sind die nämlich da auch nicht erwähnt worden. Und die weiter oben erwähnte Firma Hage und Schmidt, das ist tatsächlich eine der größten Sortimentsgärtnereien. Also ich behaupte, dass es tatsächlich die größte in Europa damals gewesen ist, wenn nicht weltweit. Und ja, die heißt auch Hage, weil also da ein anderer Hage eben den Kopf mitgeführt hat. Und in Erfurt gab es also mehrere Gärtnereien dieses Namens. Alles aus unserer Familie, bin ich auch ein kleines bisschen stolz drauf. Leider gibt es weder Hage noch Hage und Schmidt heute mehr, sondern und auch andere Gärtnereien dieses Namens gibt es leider nicht mehr. Die einzige, das kann man vielleicht erwähnen, ist eine Baumschule Hage im Schwäbischen, heißen auch die schwäbischen Baumschulen. Aber da haben wir noch nicht rausgekriegt, ob wir miteinander verwandt sind. Und wer natürlich dazu mehr weiß, da freue ich mich also mehr drüber zu erfahren. Das soll es aber für heute erstmal gewesen sein zum Thema Katalog, obwohl nicht ganz, weil wir haben beim Thema Frag den Kaktusgärtner auch nochmal das Thema Katalog. Und zwar Timo Steini hat über Facebook gefragt. Und ich lese das jetzt auch nochmal vor, weil wir gerade so schön dran sind. Hallo nach Erfurt. Letztes Jahr habe ich das erste Mal bei euch bestellt, nachdem ich den Heuass verfallen bin. Mit viel Freude habe ich zur Weihnachtszeit die Videos aus der Gärtnerei verfolgt, obwohl ich sonst eigentlich nicht so der Videogucker bin. Besonders gespannt war ich natürlich auf den Katalog, welcher mehrfach erwähnt wurde und zum Glück noch rechtzeitig in den Druck gehen konnte. Hat das nämlich richtig verfolgt. Als Kunde des letzten Jahres nahm ich an, dass mich dieser auch automatisch erreicht. Leider kam er nicht und ich wurde ungeduldig. Ich habe somit auf der Homepage den Katalog angefordert und dieser kam dann auch ganz flink. Auch andere Heuerbesteller aus dem letzten Jahr haben noch keinen Katalog erhalten. Eventuell sind nicht alle Kunden in der Datenbank. Im Katalog steht zumindest, dass alle Kunden aus den letzten 3 Jahren einen erhalten. Besonders gut gefallen mir die vielen kleinen Randnotizen bzw. Geschichten im Katalog. Davon hätte ich gerne mehr. Nun werde ich natürlich wahrscheinlich auf den Podcast verwiesen. Wie wäre es denn für 2022 mit einem Jahreskalender und netten Anekdoten? Die ganzen Weisheiten, die sonst in Kalendern stehen, kennt ja schon jeder auswendig. Ich finde es jedenfalls toll, dass ihr noch einen Katalog produziert und das wollte ich kurz oder lang mal kundtun. Liebe Grüße aus Berlin, Timo. Ja, sehr cool. So ein tolles Feedback, das macht gleich noch mehr Spaß. Und ich will also auch die Fragen gleich noch beantworten. Ja, das ist natürlich korrekt. Also wir versenden an alle Besteller aus den letzten 3 Jahren unseren Katalog, vorausgesetzt natürlich, sie wollen ihn auch noch haben. Also wer sagt, ich möchte keinen Katalog mehr haben, der kriegt auch keinen mehr geschickt. Es sei denn, irgendwas spielt gerade verrückt, aber normalerweise funktioniert das sehr gut. Den letzten Katalog, gleich noch eine Geschichte am Rande, den haben wir auch an einige Kakteenfreunde geschickt, von dem wir schon sehr lange nichts mehr gehört haben. Und ich freue mich jedes Mal wie Bolle, wie vor ein paar Wochen. Da habe ich einen Kunden entdeckt, der war zuletzt auf unserer Karteikarte verzeichnet. Also wir haben früher unsere Kunden hübsch auf Karteikarten mit Handschrift oder später mit der Schreibmaschine geschrieben. Und damals haben wir also auch noch den Beruf drauf geschrieben, ganz böse. Würde heute nicht mehr gehen. Und da stand bei diesem Kunden Schüler. Das Schülerdasein, das ist bei dem aber schon 60 Jahre lang her. Und das war natürlich dann schon eine coole Geschichte, wenn er dann jetzt wieder aufwacht und immer noch an der gleichen Adresse wohnt. Also da habe ich mich jedenfalls riesig gefreut. Sehr cool. So, ja. Und die zweite Erklärung, warum das also so ein bisschen lückenhaft gewesen ist, also Katalogversand war in diesem Jahr wirklich besonders herausfordernd, weil wir sind volle Kanne in den Weihnachtsverkehr geplatzt. Also ihr wisst alle, Pakete und so weiter. Also es war so, dass also die Post also auch konzernübergreifend gearbeitet hat. Das heißt also, dass zum Teil auch die Briefboten Pakete mit zugestellt haben, damit sie es noch schaffen. Und dementsprechend waren natürlich die Kapazitäten da an der Auslastungsgrenze. Ja, und es hat trotzdem geklappt. Also die ersten Exemplare sind tatsächlich Heiligabend angekommen. Also da haben wir die ersten Rückmeldungen bekommen. Und die letzten, von denen wir wissen, die sind also Mitte Januar erst beim Kunden eingetroffen. Und ich rede also von Deutschland, nicht international. International hat es tatsächlich auch sehr flott geklappt. Aber also für Deutschland war das natürlich schon sehr, sehr lange Zeit. Passiert halt manchmal. Ich habe gelernt, kein optimaler Zeitraum, also Weihnachten ist nicht die richtige Zeit, um einen Katalog zu verschicken. Trotzdem bin ich also heilfroh, dass das alles geklappt hat und ich bin allen Postmännern und Frauen extrem dankbar, dass sie also da so unbeirrt immer ihren Dienst versehen haben. So, das war jetzt Katalog und jetzt kommt noch was. Und jetzt kommt ein ganzer Fragenblock und der geht, also die Antworten dazu gehen an Emanuel aus Jena und er hat mir so einen ganzen Sack von Fragen geschickt und die haben auch einen tieferen Sinn, aber die will ich jetzt erstmal möglichst kurz und knackig beantworten. Die erste Frage ist, was sind die fünf wichtigsten Kaktusgärtner-Tipps? Punkt 1, lieber zu viel gießen, nee, andersrum. Genau, falsch. Nochmal. Punkt 1. Lieber zu wenig gießen als zu viel und die Erde immer komplett abtrocknen lassen. Also, richtig nass machen und dann warten, bis die Erde komplett abgetrocknet ist. Das ist also wirklich so eine der wichtigsten Grundregeln. Nummer 1. Punkt 2. Der häufigste Fehler. Topf hat kein Loch. Ja, hat jetzt nichts mit der lieben Liese zu tun und dem, wie heißt er? Ach, weiß ich nicht. Wenn der Topf aber nun ein Loch hat. Egal, also der Topf muss ein Loch haben, wo der Kaktus drinne wohnt. Ansonsten kann es nämlich passieren, dass in dem Topf das Wasser stehen bleibt und dann verfault der Kaktus. Ganz simple Geschichte, muss man aufpassen. Punkt 3, gut durchlässige Kakteenerde. Die muss nicht von Kakteenhage sein, darf sie natürlich gerne. Wichtig ist, dass es eine gute und eben wie gesagt gut durchlässige Kakteenerde ist, dass also ein zu viel an Wasser möglichst schnell wieder rausgeht. Und die sollte nicht nur aus Torf und Sand bestehen, wie das also gern erzählt wird. Zum Thema Kakteenerde gibt es einen ganzen Sack voller Episoden inzwischen hier im Kaktus-Podcast, kann man da also nochmal nachhören. Ich gucke mal, dass ich das in den Shownotes dann auch mit verlinke nochmal, wer da genaueres wissen will. Punkt 4, ein heller, sonniger Standort. Und zwar bitte nicht in die Schrankwand hinter den Fernseher. Dort ist es nämlich nicht mehr sonnig, selbst wenn der Fernseher Sonne abkriegt. Also sonnig ist ungefähr maximal 1 Meter in den Raum rein. Danach wird es für Pflanzen ziemlich dunkel. Also möglichst nah am Fenster, das hilft den Kakteen. Das sind eben Sonnenkinder, ganz wichtig. Und Punkt 5. Ist ganz wichtig, wenn ich Blüten haben möchte, Winterruhe. Nach der Wachstumszeit ab Oktober bis ungefähr März ist es ideal, die Kakteen einfach kühl und trocken zu halten. Also kühl heißt so ungefähr Schlafzimmertemperaturen, so 16, maximal 20 Grad, also das ist dann schon sehr warm. Und die Kakteen bitte nicht gießen. Und wer also kein Kühl hat, der kann trotzdem trocken halten. Also ich habe schon mal die Geschichte erzählt, die Ossi-Wohnblock, also Neubauwohnung, Aufbewahrung, hat also einen Kakteensammler, der hat seine Kakteen einfach in Zeitungspapier gewickelt im Herbst, hat sie in Schuhkartons gepackt und oben auf dem Schrank. Und im Frühjahr hat er sie wieder ausgepackt und alles war gut. Geht super easy. Was muss ich tun, damit mein Kaktus auf der Fensterbank zur Blüte kommt? Das ist genau das, was ich jetzt gerade erzählt habe. Winterruhe. Ja, also es hängt einfach damit zusammen, der Kaktus braucht eine Ruhephase, also so ähnlich wie der Bär den Winterschlaf braucht, braucht der Kaktus auch eine Ruhephase, wo also der Kreislauf, also der Nährstoffkreislauf runterfährt, damit er die Blüten anlegen kann. Und wenn der, also das passiert in der Regel so wirklich Anfang des Winters, also so beginnend Oktober, November in diesem Zeitraum, und wenn der dort also noch fleißig wächst, dann hat er keine Zeit, Blüten anzulegen und dann blüht er nicht. Ja, also ganz einfach, wenn ich möchte, dass er blüht, brauche ich Winterruhe, so wie oben beschrieben. Was gibt es bei der Kultur der Königin der Nacht besonders zu beachten? Da ist es also relativ simpel. Wir empfehlen bei der Königin der Nacht, die wächst also in der Heimat epiphytisch, das heißt auf Bäumen. Und deswegen empfehlen wir also bei der Königin der Nacht, wie bei vielen anderen epiphytischen Kakteen, eine humose Kakteenerde, das heißt also, die einen Anteil an Rinde oder Rindenkompost, also irgendwas Organisches hat. Wir haben bei uns tatsächlich auch noch Torf drin und sind im Moment gerade dabei zu gucken, wie wir den also sukzessive ablösen können. Und das zweite ist also ausreichend Volldünger mit Stickstoff. Also anders als beim normalen Kakteendünger darf da also tatsächlich auch eine kräftige Portion Stickstoff drin sein, damit die Pflanze gut wächst, weil die Königin der Nacht, die ist nämlich ziemlich gefräßig. Darf man so ein bisschen mit der Königin bei den Bienen vergleichen. Die wird also auch immer mit Gelée Royale gefüttert und so. Also die kriegt also ihre besonders gute und vollwertige Ernährung. Und auch hier, damit das mit der Blüte klappt, ist es also wichtig, die im Winter in Ruhe zu halten. Allerdings muss die also nicht ganz so kalt stehen. Also die mag es also gerne so zwischen 18 und 21 Grad überwintert zu werden. Und da darf man hin und wieder, aber wirklich nur hin und wieder auch mal ein bisschen Wasser geben. Also so, die muss also nicht komplett trocken bleiben über den Winter. Da darf man also, weiß ich nicht, alle 6 Wochen mal ein bisschen ein Schwapp Wasser dran geben. Nächste Frage. Stichwort winterharte Kakteen im Garten. Ich möchte gerne winterharte Kakteen in Deutschland kultivieren. Was gibt es dabei zu beachten? Ist relativ simpel. Also der erste Punkt ist eine durchlässige Erde oder eine gute Drainage oder am besten beides. Das heißt also, das Beet, auf dem die Kakteen wachsen sollen, da sollte man also wirklich vorher einen ordentlichen Aushub machen, sollte unten eine sogenannte Packlage mit grobem Kies machen. Dort kann also das Wasser, was oben zusammenkommt, gut nach unten weglaufen. Und dann ist es eben wichtig, eine durchlässige Erde, also beispielsweise eine Kakteenerde für winterharte Kakteen zu verwenden. Man kann aber auch, also das ist auch kein Problem, man kann einfach den Boden nehmen, der dort ansteht, also seine Gartenerde, und mischt die mit bis zu 50% gebrochenem Kies. Das funktioniert also auch ganz ausgezeichnet. Dann kann man da also auch drinne kultivieren. Und wenn ich in einer Region lebe, wo also nicht so viel Schnee fällt, also die Menschen, die also so am Fuß der Alpen oder auf den Alpen hängen, zu Hause sind, die haben es gut, weil dort fällt also ausreichend Schnee. Die müssen sich also um die Abdeckung der Pflanzen keine Sorgen machen. Aber wenn ich also in einer kahlfrostgefährdeten Region zu Hause bin, wo es zwar sehr kalt wird, aber eben nicht so viele, also nicht so viel Schnee fällt, dann ist es gut, dass ich da vielleicht eine Abdeckung mache, und zwar speziell bei Echinocereen oder Gymnocalycium. Da sind wir schon bei der nächsten Frage. Welche Arten und Gattungen eignen sich besonders für den oft nassen deutschen Winter? Also ein paar Sachen habe ich schon beantwortet gerade eben. Opuntia, die Ohrenkakteen sozusagen, die sind also wirklich hart im Nehmen. Die überstehen also ziemlich viel, die frieren vielleicht mal zurück und legen sich auf den Boden, wenn es ihnen zu kalt ist im Winter, aber spätestens im Frühjahr, wenn also da die ersten Regenfälle runterkommen oder wir gießen, dann pumpen die sich wieder auf und stehen wieder wie eine Eins. auch Echinocereus gibt es eine ganze Menge Winterharte, die also wirklich auch mit harten Bandagen, also Schlimmes gewöhnt sind, niedrige Temperaturen. Wichtig ist bei denen allerdings, in den meisten Fällen sollte man also dafür sorgen, dass die ein bisschen einen Regenschutz haben. Das tut also bei den meisten Echinocereus und auch bei den selteneren Sachen, also Gymnocalycium, Notocactus, Austrocactus zum Beispiel, ist das echt hilfreich, wenn man da also die Überlebenschancen der seltenen Sachen dann auch höher pushen möchte. Wann ist der beste Zeitpunkt, Kakteen vor die Tür zu schaffen? Gibt es da was zu beachten? Also, ideal ist der späte Winter und zwar so ungefähr ab Februar. Das ist jetzt wirklich ein absoluter Profi-Tipp und der ist vielleicht auch nicht so ganz verständlich, weil da kann man jetzt natürlich zu Recht sagen, Moment, im Februar, da ist doch die Erde vielleicht noch gefroren. Ja, klar, dann natürlich nicht. Man kann dem ein bisschen helfen. Also wenn man jetzt beispielsweise weiß, ich will nächstes Jahr meine winterharten Kakteen, die ich jetzt schon gekauft habe, die möchte ich also dann pflanzen. Dann kann ich also beispielsweise das Beet vorbereiten und ein aufgelockertes Beet. Das ist also wie die Herbstfurche. Da kann man also dann im Frühjahr tatsächlich, wenn das also richtig aufgelockert ist, relativ gut auch rein, kann die Pflanzen auch in den gefrorenen Boden setzen. Das ist tatsächlich nicht so schlimm, also speziell, wenn man mit Opuntien am Start ist, die ertragen das und die darf man tatsächlich auch gießen. Ja, also das ist tatsächlich in Ordnung, selbst bei Frost kann man die schon gießen. Und warum so früh? Ist ganz simpel, je mehr Zeit die Pflanzen haben, gut anzuwachsen und sich am neuen Standort zu etablieren, desto besser. Und da schadet es auch nichts, wenn man also die Pflanzen da in den gefrorenen Boden setzt und die angießt, weil also speziell Opuntien, die gehen sozusagen mit der Tageszeitlänge. Und wir haben ja die Winterjahreswende, die ist, nee, Wintersonnenwende ist am 21.12. Und dementsprechend kann man da also, ab da werden die Tage wieder länger und das merken die Pflanzen und die fangen dann an auszutreiben. Das ist also ganz wichtig. So, was sollte man noch beachten? Speziell bei Opuntien, auch da gute Nährstoffversorgung mit Volldünger. Es gilt vom Prinzip analog wie bei der Königin der Nacht. Auch die dürfen also tatsächlich in der Wachstumsphase kräftig Stickstoff kriegen. Wichtig ist allerdings dann auch, dass man das Wachstum frühzeitig wieder beendet, also stoppt. Wir empfehlen tatsächlich ab August, September, spätestens aber im Oktober darf also keinesfalls mehr gedüngt werden und sollte auch nicht mehr gegossen werden. Das ist also ganz wichtig, dass die sich also auf den nächsten Winter vorbereiten können. Die pumpen dann sozusagen oder geben das Wasser, was in den Zellen ist, ab und legen sich dann gewissermaßen aufs Ohr. Das ist eine schöne Frage. Gibt es sonst noch etwas, das bei der Kakteenpflege helfen kann? Und ich denke jetzt gerade an Markus Tirock, schöne Grüße nach Hamburg. Der hat gerade geschrieben, das ist eine gute Frage, ist rhetorisch und garantiert nicht so gemeint, aber das meine ich tatsächlich so, weil ich liebe die Antwort darauf. Ist ganz simpel. Und zwar, ich antworte da auch nicht selber, sondern mit einem Zitat von Meister Wilhelm. Der sagt, behandle deinen Kaktus wie einen Mann. Wenn du unsicher bist, was er braucht, dann lass ihn einfach in Ruhe. Und das kannst du mit deinem Kaktus auch machen. Ganz easy. So, und jetzt haben wir noch einen zweiten Komplex, und zwar geht es da um das Thema Artenschutz, CITES. Was bedeutet es ganz konkret, als CITES-zertifizierter Betrieb zu arbeiten? Ganz konkret. Also, wir dürfen als CITES-Betrieb Pflanzen vermehren, die normalerweise, also die weltweit unter Schutz stehen und die einem Handelsverbot oder einem Bewegungsverbot unterliegen. Wir dürfen das, weil also unsere Pflanzen, also unsere Pflanzenbestände kontrolliert werden. Das heißt, wir kriegen regelmäßig Besuch, die schauen nach, ob also die Pflanzen wie angegeben dann auch da sind, dass wir also nicht irgendwas haben, was aus zweifelhafter Herkunft kommen. Und das Zweite ist nämlich ein klares Bekenntnis, keine Kakteen, die aus der Natur entnommen werden oder andere Pflanzen. Also wir haben ja nicht nur Kakteen hier bei uns. Und ja, das ist für uns eine relativ simple Geschichte. Also wir haben uns da nach der Wende ziemlich schnell entscheiden können und haben gesagt, dass wir haben jetzt 40 Jahre lang sind wir nicht in Versuchung gekommen und das werden wir also auch, diese reine Weste sozusagen, die werden wir jetzt auch weitertragen wollen. Was nicht ausschließt, wer also Stichwort alte Kataloge. Auch wir haben damals beworben und das auch importiert, Pflanzen, die in Größenordnung aus der Natur entnommen worden sind. Das ist damals in der Zeit, also bis zum, kann man relativ simpel sagen, bis zum Zweiten Weltkrieg war das gang und gäbe. Übliche Geschäftspraxis. In der DDR ging es dann nicht mehr. Und deswegen haben wir also dann auch keine Pflanzen mehr importiert. Und das tun wir also zumindest von den Heimatstandorten, kommen bei uns keine Pflanzen mehr her. So, und dann nächste sehr gute Frage. Gibt es dabei Herausforderungen? Ja, natürlich gibt es die. Und zwar, also die größte Herausforderung ist die sich ständig ändernde Nomenklatur, weil, also gibt auch einen Hintergrund dafür, der Artenschutz, der steht und fällt mit einer einheitlichen Taxonomie. Das heißt also, dadurch, dass also weltweit die Kakteen oder die Pflanzen einheitlich benannt werden, kann man natürlich auch dafür sorgen, dass man, dass alle wissen in jedem Land der Welt, worum es geht. Und die haben also tatsächlich, also die Artenschutz, der Vortrieb, der da gemacht worden ist, um also im Artenschutz ein einheitliches System zu haben weltweit, das hat auch dafür gesorgt, dass es also ein weltweit, also eine Annäherung, ich nenne es mal vorsichtig, eine Annäherung in der Taxonomie gibt. Und das nutzen wir heute natürlich auch. Allerdings, das Problem dabei ist, dass natürlich jedes Jahr die Fachleute, die Wissenschaftler zusammenkommen und gucken, was es an neuen Namen gibt. Und wir müssten denen theoretisch folgen, aber haben halt gesagt, also dann würden bei uns ganz, ganz viele Pflanzen plötzlich keinen Namen mehr haben oder würden alle zusammengeworfen werden. Und deswegen, müssen wir immer hinterherkommen und schauen, was haben sie denn jetzt gerade wieder zusammengewürfelt? Passt das denn jetzt eigentlich noch zusammen? So, was sind Vorteile, was sind Nachteile? Also, Vorteil ist ganz simpel, wir haben ein vereinfachtes Verfahren bei der Ausfuhr. Das heißt also, wir können entweder, wir haben vorgefertigte Ausfuhrdokumente, die sind bereits unterschrieben, da müssen wir nur noch reinschreiben, wie viele Pflanzen wir verkaufen wollen. Die werden natürlich trotzdem hinterher kontrolliert, das heißt also, Blödsinn können wir damit keinen machen. Und wir können auch nur Dinge ausführen, für die wir zertifiziert sind. Das macht aber den Weg auf jeden Fall schon deutlich leichter. Und ein Nachteil, ja, also die Zertifizierung, das ist ein immenser Aufwand gewesen. Also es war auch für uns tatsächlich nicht ganz einfach. Also nur als Beispiel, versuch mal rauszukriegen, woher kommt dieser Gymnocactus, den wir wahrscheinlich vermutlich vor 60 Jahren irgendwie hierher gekriegt haben. Woher kommt er nochmal? Und naja, also da haben wir auch ganz schön recherchiert und geschwitzt und geguckt. Naja, also so, das waren die Antworten auf die Fragen. Jetzt ganz speziell von Emanuel. Herzliche Grüße nach Jena. Und versprochen, also das Ganze wird auch nachzulesen sein in einem ganz besonderen Projekt in diesem Jahr. Und ich hoffe, dass ich da also in Kürze tatsächlich auch mehr darüber verraten kann. Aber jetzt ist es erstmal noch ein kleines Geheimnis. Und ich verrate auch, dass ich mich also mit dem Thema Artenschutz und CITES nochmal auseinandersetzen werde, intensiver. Das steht also definitiv auf meiner Liste. So. Damit sind wir jetzt, mein Gott, 48 Minuten, so langsam Richtung Ende angekommen. Und ich kann jetzt zumindest fragen, sind noch irgendwelche Fragen zu unserem Katalog offen? Also wenn ja, dann fragt mich, schickt mir eure Fragen oder auch Fragen zu anderen Themen. Fragen wie immer per Mail entweder an studio@kaktuspodcast.de oder in der Facebook-Community, ist in den Shownotes verlinkt. Oder auch hier einfach direkt im Kaktusblog, je nachdem, wo ihr unterwegs seid. Und dann ist mir noch aufgefallen, völlig durchgerutscht. Der Kaktus-Podcast ist übrigens heimlich still und leise ein Jahr alt geworden. Ich habe es übersehen, auch sonst hat es keiner mitgekriegt im Dezember. Ich glaube, die erste Episode war am 13. Dezember. Also wir sind also schon ein Jahr und mehr als ein Monat alt. Und tatsächlich habe ich es geschafft, im vergangenen Jahr für fast jeden Monat 2 Folgen rauszubringen, also nur fast. Und ich rechne aber damit, dass ich in diesem Jahr diese Schlagzahlen nicht halten werde, weil einfach dieses Jahr wirklich mit der Buga hier in Erfurt sehr, sehr viel anstehen wird. Aber ich verspreche, ich gebe mir alle Mühe. Also mein Vorhaben ist auf jeden Fall, mindestens eine Episode im Monat rauszufeuern. Und ich gebe mir alle Mühe dazu. Und ich freue mich natürlich über Feedback, Kanäle wie oben, also entweder per Mail oder in der Facebook-Community oder einfach Kommentare. Und ganz besonders cool wäre bitte, bitte, bitte eine Bewertung auf iTunes. Das wäre mir tatsächlich ein inneres Blümchenpflücken. Vielen Dank. Was kommt als nächstes? Das ist immer die letzte Frage und ehrlich, ich bin noch ein bisschen unschlüssig. Ich habe jetzt das Thema, also ich habe eine ganze Menge Themen in der Pipeline, aber ich habe noch nicht entschieden, welches jetzt das nächste wird. Fakt ist auf jeden Fall, der Kaktus-Podcast kommt in jedem Fall wieder mit der Episode 25. Und was dann das Thema wird, das werde ich noch rechtzeitig entscheiden. Und ich wünsche euch jetzt einen wunderschönen Tag, Abend, Nacht, wann auch immer ihr das hört. Bleibt schön gesund, munter und bleibt mir weiter gewogen. Das war Ulrich Hage von der nächtlichen Kaktusfarm. Und er sagt dir Tschüss und macht den Schnitt hier fertig. Bis dann, auf bald. Ciao.